Guten Morgen. Oh, alle schon wach. Ich habe einen langen Text bekommen, 5. Mose 8, 7 bis 18. Und weil wir ja Bildermenschen sind, habe ich den bebildert, damit es leichter ist zuzugucken, zu hören. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schweren Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch danach umso mehr mit Guten zu beschenken. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Stell dir vor, du bist auf einer Wanderung. Das Problem, du hast kein wirkliches Ziel, sondern läufst verwirrt umher in der Wildnis. Es ist heiß und anstrengend. Du bist hungrig, durstig, verschmitzt und müde. Und irgendwann bist du in dem Überlebensmodus, weiß nicht, ob du den kennst, in dem du einfach nur mit starren und leeren Blick weiterläufst. Die beide können eigentlich schon gar nicht mehr, aber wie eine Maschine setzt du einen Fuß vor den anderen, mit dem Wissen, wenn du jetzt eine Pause machst, kommst du nicht wieder hoch. Du willst einfach nur ankommen, zur Ruhe kommen, ausruhen und auftanken. Und dann plötzlich kommst du auf eine Anhöhe und du siehst dein Ziel vor Augen, eine Gaststätte. Ein Ort, an dem deine Reise endet, wo ein warmes Essen auf dich wartet und ein Bett. Endlich ankommen. Ich weiß nicht, wer das von uns schon mal miterlebt hat. Der Christian Schulz ist heute, glaube ich, nicht da. Es kann sein, dass er der Einzige ist, der den Jakobsweg, du auch, ne? Du kannst davon ein Lied singen. Kannst du das mal singen, kurz? Im Schwarzwald. Ja, also man muss das nicht im Jakobsweg. Der geht aber auch durch den Schwarzwald, ne? Ja, genau. Jetzt müsst ihr euch versuchen, etwas schier Unvorstellbares oder schier Unmögliches vorzustellen, nämlich dass das keine anstrengende Wanderung war, keine Tageswanderung, auch kein Pilgerweg, kein Wochenendtrip, sondern dass dieses verwirrte Umherwandern in der Wildnis 40 Jahre andauerte. 40 Jahre. Denn das ist die Zeit, die das Volk Israel in der Wüste umherwanderte, 40 Jahre wandern. Unvorstellbar. Wüste, Staub, Trockenheit, Hitze und Durst. Eine ganze Generation, die nichts anderes kennt, außer Wüstenzeit, 40 Jahre. Genau das ist die Situation, in der sich das Volk Israel befindet, in dem ich den Text, den ich eben vorgelesen habe. Das Volk steht nach langer Wüstenzeit vor den Toren des gelobten Landes, sind kurz vor dem Ankommen und kurz vor dem Ziel. Sie stehen an der Schwelle von der Wüste zum Wohlstand. Ein Ausleger hat mal gesagt, das Alte Testament ist wie das Bilderbuch zum Neuen Testament. Und das lesen wir auch in 1. Korinther 10, Vers 6, wo Paulus über die Wüstenwanderung sagt, diese Dinge sind uns zum Vorbild geschrieben. Bilderbuch, Vorbild. Das heißt, wir sehen in diesen Geschichten immer wieder grundlegende Prinzipien, die auch für uns heute immer noch gelten. Ich habe drei Punkte rausgesucht zum Erinnern und zum Einüben. Mein erster Punkt, Gottes Güte lässt sich kaum ermessen. Wir lesen hier in Vers 7, der Herr dein Gott führt dich in ein gutes Land. Da ist die Rede von Wasserbächen und sprudelnden Quellen, in der Wüste ist davon die Rede, von der guten, reichhaltigen Ernte und Gemüse, Getreide und Früchten. Da ist die Rede von Olivenbäumen und Honig, Luxusgüter zur damaligen Zeit, Edelmetalle für eine gute Wirtschaft und Industrie wird es geben. Es wird an nichts fehlen, kein Mangel, nur Wohlstand. All das ist ein Bild für Überfluss, für Fülle, für Segen, für gute Gaben. Hier sehen wir, Gottes Güte lässt sich kaum ermessen. Gott ist kein geiziger Geschäftsmann. Gott ist kein knausriger alter Mann oder ein strenger Sparer, sondern Gott gibt seinem Volk in Fülle. Er führt sein Volk in ein gutes Land. All die Fülle ist in dir, o Herr. Das Lied singen wir mal. Könnt ihr singen? All die Fülle ist in dir, o Herr. Die ersten Lobpreis-CDs, LPs, die es gab, hieß Das gute Land aus Lüdenscheid. In Deutsch gab es die. Vielleicht erinnern sich manche. All die Fülle ist dir. Einer der wunderbarsten Charakterzüge Gottes ist seine Großzügigkeit. Und die fängt gleich im Paradies an. Gott sagt, du kannst von allen Bäumen essen. Und Adam hätte ja auch sagen können, boah, bist du großzügig. Sagt er aber nicht. Aber das ist, Gottes Großzügigkeit fängt vom Anfang an, bis zum Ende geht das weiter. Gott ist großzügig. All die Fülle ist in dir, o Herr. Jetzt kannst du auch mal über die Fülle in deinem Leben nachdenken. Also ich meine jetzt nicht, es gibt ja bestimmte unterschiedliche Interpretationen von Fülle. ja, meine Fantasie, entschuldigt. Ich habe ein kleines Experiment mit euch vor. Ich gebe euch Stichworte und lass sie doch mal vor deinem geistigen Auge aufblitzen, die Fülle in deinem Leben, wie ein Film. Und du kannst ja mal dein Kopfkino aktivieren. Und es wäre gut dabei, wenn ihr einfach die Augen schließt und kurz das anguckt, was euch in dem Moment einfällt oder auffällt, was ihr seht oder was euch in den Kopf kommt, was ich sage. Wir starten. Geh doch mal gedanklich durch deine Wohnung, durch die Zimmer. Denk mal an das Dach über deinem Kopf, über deinem Haus, über deinem Auto. Wie viele Menschen sind obdachlos? Nicht nur im Moment in Pakistan oder Australien oder in Florida. Denk doch mal an die Fülle in deinem Kleiderschrank. Pullover, die Hose, die Schuhe, die du zuletzt gekauft hast. Und dein Partner, deine Kinder. Stell dich bei Edeka, bei Aldi an mit dem großen Wagen voller Waren vor der Kasse. Denk an deine berufliche Ausbildung. Unsere Gemeinde. Deine Enkel und Kinder. dein Einkommen. Die Sicherheit im Land. Dein letzter Urlaub. Unser Gesundheitswesen. Ihr könnt das Kino wieder ausstellen. Die Liste ließe sich schier endlos ausweiten. Klar, es ist alles relativ und der eine hat mehr, der andere weniger. Und klar sind diese Dinge auch zerbrechlich und halten nicht bis in alle Ewigkeiten. Aber können wir nicht immer mal wieder innehalten und uns bewusst werden, wie viele gute Dinge uns Gott täglich schenkt? Welche Fülle! Statt immer zu nörgeln über das, was noch nicht gut ist, haben wir eine grundsätzliche Haltung der Dankbarkeit oder sind wir ständig dabei, den Mangel zu beklagen? Den finanziellen Mangel, den geistlichen Mangel, körperlichen Mangel, den Mitarbeitermangel. Wer immer nur meckert, könnte sich ja bei einer Ziegenherde einreihen. Früher war auch alles besser. Es ist auch nicht mehr so, wie es früher war. Oh, wir hatten schlechtes Wetter im Urlaub. Nee, das Wetter war nicht so gut. Das, was gut war, wird gar nicht aufgelistet. Wie hat es geschmeckt? Man kann es essen. Nicht geschimpft ist, genug gelobt. Wie war die Musik? Ein bisschen laut. War schon ein bisschen laut. Wir sind Fehlerpolizisten statt Schatzsucher. Fehlerpolizisten statt Schatzsucher. Manche sind ständig am Meckern, was fehlt, was nicht klappt, was nicht gut ist. Wer mit Gott im Frieden lebt, kann zufrieden sein. Bei anderen können den Mangel beklagen. Kann es eventuell sein, wer immer unzufrieden ist, könnte das ein Hinweis dafür sein, dass diese Person mit Gott nicht grundsätzlich im Frieden lebt? Gott hat dich geschaffen, bis zum heutigen Tag getragen, manchmal auch nur ertragen. Er hat dich erhalten. Anders gesagt, wir könnten uns nicht vorstellen, wie viel mehr diese Welt im Chaos liegen würde, wenn Gott seine gnädige und gütige Hand abziehen würde. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag ist ein Geschenk Gottes. Gottes Güte lässt sich kaum ermessen. Gott ist so gütig, dass er jeden Menschen, ob gläubig oder nicht, segnet mit seiner Güte. Und die, die sich diesem Jesus anschließen, wir sind Kinder Gottes. Wir wurden durch den Glauben an den Tod und die Auferstehung Christi erlöst aus dem Land der Knechtschaft und unverdienterweise von Gott in seine Familie aufgenommen und adoptiert. Und damit haben wir ein unkaputtbares Erbe, die Gewissheit, dass unsere Pilgerreise auf Erden im wahrhaft gelobten Land ankommen wird, in der himmlischen Herrlichkeit. Wir gehen nicht auf das Chaos zu, auch wenn es manchmal in der Presse, in den Medien so aussieht. Wie sehr muss dem Volk Israel das Wasser im Munde zusammengelaufen sein bei der Beschreibung des guten Landes? Nach der langen Dürre und Wüstenwanderung wartet nun der Überfluss. Das muss ein unvorstellbarer Übergang gewesen sein, von der Wüste zur Fülle. Und genau auf diesen Übergang wollte Gott sein Volk vorbereiten, bevor sie in das Land ziehen und sich sozusagen wie verrückt auf die guten Gaben stürzen. Ja, es wartet Überfluss und Wohlstand auf euch, aber es ist nicht immer leicht, damit umzugehen. Es bringt seine eigenen Gefahren mit sich und vor denen will ich euch warnen, sagt Gott durch den Text. Mein zweiter Gedanke, preist Gott, das lesen wir in Vers 10, und du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, dein Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Gott gönnt uns das Gute. Wir dürfen und sollen sogar Gottes Gaben genießen und daran freuen. Iss und werde satt. Hab keine Angst vor Genuss, solange du vor lauter genießen, den Geber der Gaben nicht vergisst, sondern ihn dafür preist. Wir sollen hinter all dem Guten und hinter all dem Schönen Gott als Verursacher entsprechend ihm danken. Wir gewöhnen uns so schnell an das Gute. Es wird selbstverständlich. Hanna und ich waren gestern im Kasseler Stadtmuseum. Kann ich euch sehr empfehlen. Am Ständeplatz gegenüber am Ende von der Wilhelmstraße. Wer da noch nicht war, sollte da unbedingt hin. Da wird einem bewusst, an was man sich so gewöhnt hat. Wir haben es besonders schwer, gerade unsere Generation. Da gibt es nur wenige von uns, die da noch ein bisschen mitreden können. Wir haben es so schwer, weil wir nie mit Hunger umgehen mussten. Weil wir nie Mangel erlebt haben. Es ging immer aufwärts. Es wurde immer größer, immer besser, immer billiger, immer länger, immer bequemer, immer schöner. Wir sind so vergesslich. Wir sehen immer nur das Vordergründige. Wir sind schnell undankbar. Und nicht nur die vielen Menschen in der ehemaligen DDR, die sich nicht mehr an die Schlaglöcher in den Straßen erinnern wollen. Die wollen sich nicht erinnern. Die sich nicht mehr an die grauen Häuser erinnern wollen. An die Warteschlangen vor dem Konsum. Heute warten sie bei H&M vor dem Konsum. Das gleiche Wort. Ich bin ja oft im Osten. Und mir fällt dort die Undankbarkeit und die Klage besonders auf. Was sind die Menschen undankbar? Und wir Wessis, wir quillen über vom Anspruchsdenken. Ich habe aber einen Anspruch auf Rente. Ich habe Anspruch auf ein pünktliches Ankommen bei der Bundesbahn. Ich habe Anspruch auf eine ärztliche Versorgung, auf einen Termin, auf eine Beerdigung. Wir mit unserem Anspruchsdenken. Das habe ich mir verdient. Es steht mir zu. So wird Zufriedenheit zur Selbstzufriedenheit, Sicherheit zur Überheblichkeit, das ist ein schmaler Grat. Gott wird uns einmal zur Rechenschaft ziehen in Bezug auf unsere Undankbarkeit und Überheblichkeit. Gott nicht gebührend zu danken ist eines der Grundübel der Menschen. In Römer 1, Vers 21 lesen wir, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich in ihr Herzen finster. Das Grundübel der Menschheit ist, angesichts all dessen, was Gott einem geschenkt hat, ihn und seine Taten leugnen, ihn ignorieren, so tun, als bräuchten wir ihn nicht, als hätten wir ihn nicht nötig, die Ehre verweigern, Gott nicht die Ehre erweisen, die er verdient, Gott nicht als Geber aller guten Gaben erkennen. Vers 17. Wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Genau davor warnt Gott sein Volk hier in diesem Text und uns auch heute noch, dass wir vergessen, Gott den gebührenden Lob und Dank zu sagen für all das Gute. Also iss und werde satt und genieße, aber dann preise Gott nach dem Essen, für das Essen, vor dem Tanken bei Aral, vor dem Einkauf bei H&M, vor der Bestellung bei Zalando, vor der Fahrt zur Kfz-Werkstatt, vor dem Arztbesuch in der Nachbarschaft? Wie viele Menschen müssen mehr als 50 Kilometer fahren zum nächsten Hausarzt? Schon mal dafür gedankt, dass wir hier in der Nähe auch Hausärzte haben, auch wenn es manchmal schwierig ist mit Terminen? Schon mal für die Johanniter im Ersten gedankt, dass innerhalb von 15 Minuten ich im Krankenhaus sein kann, wenn ich Probleme habe? Schon mal dafür gedankt? Oder sich bei den Johannitern auch bedankt? Schon mal für unser Gesundheitssystem gedankt? Erkenne an, dass Gott der Geber ist, der hinter all den Gaben steckt, und hör nicht auf, ihn zu preisen. Dein Lob soll immer da in meinem Mund sein. Wir haben täglich jede Menge Grund, dankbar zu sein für vieles, was wir als selbstverständlich hinnehmen, was aber global alles andere als selbstverständlich ist. Nicht Frieden ist der Normalzustand, den wir erleben, sondern Krieg ist der Normalzustand. Wir haben so den Eindruck, dass in der Ukraine Krieg ist. Überall in der Welt ist Krieg. Da wird nur im Moment nicht darüber berichtet. Das, was wir erleben, ist unnormal. Es ist nicht die Norm. Verfolgung der Christen ist der Normalzustand. Nicht das, was wir erleben. Da wird nur nie berichtet in den Pressemedien, weil die haben andere große Themen, die wichtig und scheinbar wichtig sind. Über die Christenverfolgung wird nicht berichtet. Nicht Überfluss ist normal, sondern Mangel an Freiheit, an Lebensmitteln. Das ist der Normalzustand. Nicht Qualität ist der Normalzustand. Wir haben jede Menge Grund, Gott zu loben und zu danken für den Frieden, für keine Verfolgung, für Überfluss, für Qualität in jeder Beziehung. Und deshalb singen wir jetzt das nächste Lied. Komm und lobe den Herrn. Das ist der Grund. Von deiner Güte will ich singen, 10.000 Gründe gibst du mir dafür. 10.000. Ihr könnt ja mal anfangen, eine Liste aufzuschreiben, für was man Gott alles preisen kann. Einfach mal so einfach Stichworte. Mein erster Punkt, Gottes Güte. Zweitens, preist Gott. Mein letzter und dritter Punkt, gib Acht, ihn nicht zu vergessen, auf seine Maßstäbe zu achten. Vers 11, hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnung zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt, schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch doch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Es ist so, als wenn Gott uns vorwarnen würde. Achtung, Achtung, dir wird es gut gehen, lass es dir gut gehen, aber Achtung, lass es nicht so weit kommen, dass ich sagen muss, dir geht's wohl zu gut. Das Problem am Wohlstand ist nicht der Wohlstand selbst. Wohlstand, Segen, Güter und so weiter sind per se nichts Böses oder Falsches, nach dem Motto, wir dürfen keinen Besitz haben, nichts genießen. Gott verbietet den Leuten nicht, Häuser zu bauen, Rinder und Schafe zu vermehren. Gott ist nicht dagegen. Was ist denn die Gefahr? Der Kernvers ist, dass sich unser Herz nicht erhebt. Stolz und Überheblichkeit und Undankbarkeit. Unser Herz erhebt sich dann, wenn wir beginnen, die Fülle für selbstverständlich anzusehen. Und von da ist es nicht mehr weit, sie auch noch einzufordern, als hätte man ein Recht darauf. Und dann, sobald man etwas nicht so läuft, wie mir das vorstelle, balle ich wütend die Fäuste, mein Deutsch, gegen meinen Gott. Wir haben keinen Anspruch auf Gottes Eingreifen. Wir haben keinen Anspruch. Gott bedient doch nicht unsere Erwartungen. Er ist auch von nichts abhängig, von nichts. Keinem gegenüber ist Gott verpflichtet. Keiner. Er muss keine Rechenschaft abgeben. Er muss sich nach nichts richten, noch nicht mal nach den Naturgesetzen. Die hat er ja selbst geschaffen. Deshalb ist es gar kein Problem mit der Auferstehung und mit den Speisungen der 5000 und vielen anderen. Gott ist nicht von den Naturgesetzen abhängig. Gott ist kein Wunschautomat oder Lückenbüßer und Traumerfüller. Es gibt Leute, die glauben nicht mehr an Gott, weil er ihnen nicht geholfen hat. Die tun ja so, als wenn sie mit ihrem Unglauben Gott bestrafen wollten. Du bestrafst dich selber, wenn du vom Glauben abfällst, doch nicht Gott. Gott schadet es doch nicht. Der Werteverfall unserer Zeit ist eigentlich nur ein Symptom unserer Gottlosigkeit und Gottvergessenheit, die auch auf unseren Luxus und Wohlstand zurückzuführen ist. Nicht nur, aber auch die Werte. Die Spiel- und Lebensregeln, die Gebote, die Gott uns gibt, sind doch für uns gemacht. Gott hat auch nichts davon, wenn wir seine Gebote einhalten. Die modernen Übersetzungen in der Bibel sprechen statt von den 10 Geboten von den 10 Empfehlungen. Fand ich sehr interessant. Weil der Mensch will sich nicht Gebote, also Regeln, das ist was. Empfehlungen, das ist so auch so allgemein, kann ich halten, muss ich nicht. Ne, das ist so, ne. Gebote, das ist ja schrecklich. Das ist ja genauso, als wenn ein Flugzeug in Rhein-Main landen will und dann gibt es die Spielregeln, dass die Positionslichter die Flugbahn anzeigen. Da sagt doch kein Pilot, ich bin doch nicht doof und richte mich nach dem, ich lande da, wo ich will. Aber die Positionslichter sind doch für den Piloten gemacht. Doch der Tower hat doch nichts davon, dass der sich daran hält. Das heißt, die Maßstäbe Gottes sind für mich gemacht. Ich tue mir selbst einen Gefallen, wenn ich mich nach den Maßstäben Gottes richte. Und ich mache mich selbst kaputt, wenn ich sie ignoriere. Gott erinnert uns immer wieder daran, was er Gutes für uns getan hat. Ab Vers 14 erinnert Gott sein Volk an die guten Taten, die Heils- und Rettungstaten, die er vollbracht hat, die sie niemals für selbstverständlich erachten sollten. Und dann kommt eine Beschreibung dessen, was Gott ja für sein Volk getan hat, der dich erlöst hat. Das ist auch das Gegenmittel gegen Undankbarkeit und Unzufriedenheit, sich immer wieder erinnern zu lassen an die guten Taten Gottes, indem wir immer wieder Bibel lesen, Gottesdienste besuchen. Wir brauchen das, wir sind zu vergesslich. Hebräer 10, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst euch ermutigen, motivieren, ermahnen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Auch bei den Gottesdienstbesuchen tue ich ja nicht Gott einen Gefallen, wenn ich die Gottesdienste regelmäßig besuche. Es sollte der Wunsch eines jeden Christen sein, gemeinsam Gott anzubeten, mit anderen Christen Gemeinschaft zu haben und andere Christen zu ermutigen, sich von anderen korrigieren zu lassen. Ich war dankbar eben, als ich mit dem Beamer, und dass da so ein paar, die Mai und Anna und ein paar andere, hör auf, ne? Das ist Ermahnung vom Volk. Ja, ihr merkt, dass mir dann immer wieder was durchgeht. Ich brauche die Ermahnung. Und nicht nur ich, wir brauchen die alle. Sind wir offen für so eine Ermahnung? Ich brauche die Gottesdienste, um mich der Lehre, das andere mir die Lehre Gottes klar machen. Gottes Wort zu hören, das Gehörte einzuüben. Denn das all, das bewirkt dann den Glauben. Sich mit anderen Gläubigen zu treffen, ist ein Gebot. Wir brauchen einander, einer den anderen. Wir müssen jeden Tag wieder neu der Seele einen Tritt in den Hintern geben. Genau. Ich komme zum Ende. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Verbrechen. Gebrechen, nicht Verbrechen. Das auch manchmal. Der dein Leben vom Verderben erlöst und so weiter. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, seine Weisungen und Ordnung zu missachten. 3 Punkte. Gottes Güte lässt sich kaum ermessen. Mein 2. Punkt. Preist Gott. Und 3. Gib Acht, ihn und seine Anweisungen nicht zu vergessen. Wir schließen mit einem Popcorn-Gebet. Popcorn heißt, jeder kann jetzt nur ein Wort sagen, kein Gedanken, sondern nur ein Wort, was ihm einfällt, wofür er zu danken hat, wofür Gott zu loben hat. Das kann alles sein. Ich schließe dann die Popcorn-Gebet. gibt 10.000 Gründe, dir zu danken und dich zu loben. Ich danke dir, dass du uns immer wieder erinnerst, dass du der Ursprung bist allem Guten. Und dass das, was wir schaffen, was wir leisten, dass du dahinter steckst, dass du der Verursacher bist. Ich lobe und preise dich, dass du uns immer wieder wach machen willst. Segne uns diesen Tag. Amen.